Also auch von mir aus herzlich willkommen zu diesem Seminar und gratuliere zu dem Mut, sich darauf einzulassen. Es könnte sein, dass manches neu klingt oder neu ist. Der Heilige Geist, wer er ist, wie er wirkt, Leben mit ihm, kleines Seminar. Wir haben so ein kleines Blatt, wo die Gliederung drauf ist. Wir kommen heute höchstens bis erstens, zweitens und am längsten halte ich mich bei null auf. Das andere kommt morgen. Ich denke aber, dass die Null, die Einleitung, die Vorbemerkungen wichtig sind als eine Grundlage, von der ich mir wünsche, dass wir uns auf dieser Grundlage finden oder verstehen und dass wir dann auf dieser Grundlage das andere auch vielleicht ein Stück besser aufnehmen können. Wenn wir ein Leben überblicken, auch unser eigenes, dann reden wir gern von Lebenslauf oder Lebensweg. Und es gibt auch etwas so wie einen geistlichen Lebenslauf. Oder ich sag mal, wir sind alle, sonst wären wir nicht hier, auf einer geistlichen Reise. Also jeder ist irgendwo mit Gott und zu Gott hin unterwegs. Egal jetzt erstmal wo, an welcher Stelle, aber das vereint uns. Es kann sein, dass wir uns da an ganz verschiedenen Stellen befinden auf diesem Weg. Und das darf sein, das ist in Ordnung. Gott begegnet uns immer da, wo wir sind, immer. Wenn ihr die Bibel lest, im Alltag, mittendrin, dort, wo wir gerade sind, holt Gott uns ab und versucht uns dann zu führen. Und auf diesem Weg kommen wir ihm näher und lernen ihn immer besser kennen. Und wann wir dabei etwas erkennen oder was da wann den Schwerpunkt bildet gerade und wie wir Gott näher kommen, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das darf unterschiedlich sein. Erstens, weil Gott unendlich groß ist und nie nach Schema arbeitet. Und weil er die Vielfalt lebt, er hat jede Schneeflocke, die bisher auf der Welt niedergegangen ist, anders gestaltet. Und Gott liebt die Vielfalt. Und so liebt er auch die Vielfalt unter uns. Also wir müssen nicht 0815 irgendeine Einheitsnorm erfüllen. Das will Gott nicht. Und so ist auch jeder geistliche Lebensweg anders. Und das ist gut so. Und das zeigt etwas von der Größe Gottes und auch von der Vielfalt unter uns Menschen. Es kann sein, dass uns zuerst, vielleicht so als Kind, Gott beschäftigt oder Jesus oder dann irgendwann auch der Heilige Geist. Letzterer vielleicht erstmal gar nicht oder sehr spät, wie auch immer. Und dieser Schwerpunkt kann sich immer mal auch wieder verschieben, dass wir mal mehr bei Gott dem Vater sind und mal mehr bei Jesus und dass wir mal mehr beim Heiligen Geist sind. Und das darf so sein. Das ist ganz in Ordnung. Und es kann sein, dass wir, wenn wir vom Heiligen Geist etwas entdecken oder viel oder er uns ganz wichtig ist, dann wird er wieder Jesus groß machen und Jesus wird uns wieder zum Vater führen und dann haben wir da wieder eine tiefere Erkenntnis. Also das wechselt immer mal, wollte ich sagen, und das ist in Ordnung so. In diesem Seminar jetzt der Schwerpunkt Heiliger Geist. Und damit ihr ein bisschen versteht, wie ich zu dem gekommen bin, wo ich jetzt stehe oder wie ich damit lebe, möchte ich gern euch ein bisschen Anteil an meiner geistlichen Reise geben. Einfach, dass ihr den Hintergrund versteht und dann vielleicht auch ein Stück nachvollziehen könnt, was dann kommt. Und dann möchte ich vor dem eigentlichen Thema noch etwas zu unserem Gehirn sagen, das überrascht jetzt vielleicht, aber dazu, wie unser Gehirn arbeitet und wie es Dinge einsortiert, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, um auch dann mit was dann kommt, ein bisschen besser klarzukommen vielleicht. Also zunächst zu mir, ich bin christlich erzogen, mein Vater war Pfarrer und von daher war das klar, dass Gott da ist und dass es ihn gibt. Wobei mir meine Eltern immer Freiheit gelassen haben, also es gab da nie einen Druck, du musst jetzt immer in die Kirche gehen oder so, aber es war freiwillig dort und das war gut und ich hatte meinen Kinderglauben, das war auch gut. Also, dass Gott ist und mit Jesus, das war klar. Und im Teenageralter kam dann auch so ein bisschen Zweifel dazu. Also ich habe das alles sehr ernst genommen, auch Konfirmandenunterricht und diese Dinge, war da sehr eifrig. Aber hatte so den Eindruck, wenn du betest und so, geht das wirklich zu Gott oder geht das nur bis zur Zimmerdecke oder ist er wirklich da oder wie ist das mit der Beziehung zu ihm? Und ich war dort nicht zufrieden. Irgendwas war dort, ja. Und ich dachte, dass sich das bei der Konfirmation ändert, die ich sehr ernst genommen habe. Ich habe als Einziger dort vorne laut Ja gesagt, obwohl ich sehr schüchtern bin. Es hat sich aber nicht geändert. Komischerweise. Und dann sind wir umgezogen. Ich bin in Schönfels aufgewachsen, bei Zwickhaus, ein kleines Dorf. Kam nach Chemnitz und dort fragt mich der Diakon, der dort mit war, eines Tages, du Stefan, gehörst du schon zu Jesus? Es war von dem ganz schön mutig, das im Pfarrersohn zu fragen. Und ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich konnte nicht vorbehaltlos Ja sagen, weil mir das nicht so ganz klar war. Ich wusste, wer Jesus ist und Gott, aber ich weiß nicht. Wenn mich heute einer fragt, bist du verheiratet? Und ich sage, ich weiß nicht, ist irgendwas komisch. Da ging ein Prozess, kam da in Gang. Und dann war ich auf einer Rüstzeit und dort kam dann die Klarheit zwischen Gott und uns, kann erstens mal Schuld stehen, die sollte man klären und kann man loswerden. Und zweitens, den Glauben erbt man nicht einfach von den Eltern oder Großeltern, sondern man sollte Jesus selber mal in sein Herz aufnehmen und das festmachen. Und das habe ich dann nach langem Zögern am vorletzten Tag der Rüstzeit gemacht. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Erstens, der hat mich verstanden, auch meine Schuld, der hat mich nicht verurteilt. Wir konnten das mit Jesus klären, er hat mich gesegnet und ich bin raus. Es war im Auto, da waren wir alleine. Wusste ich, jetzt gehöre ich zu Jesus. Und ich bin Gottes Kind. Und es kam eine große Freude und seitdem hat mich diese Gewissheit, ich gehöre zu Jesus, eigentlich auch nicht mehr verlassen. Das hat sich dann ausgewirkt, dass ich in der jungen Gemeinde mitgearbeitet habe, versucht habe, davon weiterzusagen. Habe dann Beruf auch gelernt, Funkmechaniker, Fernsehmechaniker, das war mein Wunschberuf, auch eine Gebetserhörung, dass ich überhaupt die Lehrstelle bekommen habe, es war überhaupt nicht selbstverständlich. War auf Rüstzeiten, dort gab es auch Bibelarbeiten über Gottes Geist oder seine Gaben, 1. Korinther 12 und so weiter, das haben wir dort gehört. Ob ich es dort schon erlebt habe, weiß ich nicht mehr. Wichtig waren für mich auch die Theo Lehmann Jugendgottesdienste, da war ich immer dabei, mancher kennt ihn noch. Und da gab es eine Gebetsgruppe, die das begleitet hat. Wir haben uns nachmittags schon getroffen zu einer Abendmahlsfeier, haben für den Jugendgottesdienst gebetet, haben uns dann vor dem Jugendgottesdienst nochmal getroffen mit Theo Lehmann, auch für ihn gebetet, er wurde gesegnet und dann haben wir während des Gottesdienstes durchgebetet. Die ganze Zeit draußen lief das, wir waren in der Sakristei und wir haben das mit Gebet begleitet, bis zum Fürbittgebet, das dann einer von uns in der Regel übernommen hat. Und der das geleitet hat, das war der Jugendpfarrer. Und für den war das Leben mit dem Heiligen Geist und seinen Gaben ziemlich normal. Und dort habe ich das in der Gruppe auch erlebt, dass jemand in Sprachen redete und dass es dann ausgelegt wurde oder dass da Prophetien kamen oder irgend sowas. Und ich wusste von den Bibelarbeiten, ja, das steht in der Bibel, das kann es geben und die anderen haben das eben und gut. So. Ja, und dann habe ich eine Berufung erfahren, will ich jetzt nicht so ausführlich machen, dass ich den Beruf aufgeben soll und Pfarrer werden. Habe dann am Paulinum Predigerschule angefangen, wo viele aus der Gemeinschaft studiert haben, also von daher kenne ich da auch viele. Und dort waren wieder Christen, wo ich empfand oder wahrnahm, die hatten etwas, was ich selber so nicht habe. Wir haben uns getroffen, wir haben miteinander stille Zeit gehalten, wir haben miteinander gebetet. Das braucht es in so einem Studium, dass man selber auch geistliches Leben führt, sonst geht man da unter. Also es gab so eine Gruppe, die da gebetet hat und Bibel gelesen, sich ausgetauscht hat. Und ich bin auch in eine Gemeinde gegangen und auch in den Hauskreis, wo lebendiges Christsein gelebt wurde, als Ausgleich zu der Theorie, die im Studium kam. Und das hat mich auch durchs Studium gerettet. Also das habe ich auch gebraucht, dort Anschluss an lebendige Gemeinde zu haben. Und auch dort in diesen Gruppen war das Leben mit dem Heiligen Geist und diese Dinge etwas Normales. Die hatten da etwas, wo ich merkte, das scheint mir zu fehlen. Oder es kam mir so vor, als hätten sie eine Dimension oder eine Kraft in sich, die ich so von mir nicht kenne. Ich habe mich da so ein bisschen außen vor gefühlt. Ja, also da war dann auch eine Sehnsucht oder ein Wunsch, was ist das oder ist das auch was für mich? Klar war, dass das was mit dem Heiligen Geist zu tun hatte. Und diese Christen dort meinten, neben dem Empfang des Geistes in der Wiedergeburt oder Bekehrung kann es noch eine weitere Erfahrung geben, wo Gottes Geist mehr mit Kraft kommt oder einen erfüllt oder einen auch mit Gaben beschenkt. Ich wusste, dass ich den Heiligen Geist hatte, das war mir seit dieser Lebensübergabe an Jesus völlig klar. Also er war in mir, sonst hätte ich die Bibel nicht verstanden, sonst hätte ich nicht beten können, sonst hätte ich nicht die Gewissheit haben können, Gottes Kind zu sein, dann hätte ich nicht gewusst, ich gehöre zu Jesus. Das ist ja alles Wirken des Heiligen Geistes und nichts anderes. Also der Heilige Geist war in mir, das war überhaupt keine Frage, stand nie zur Debatte. Und für mich war eigentlich meine Theologie bisher, den Heiligen Geist dann so in der Wiedergeburt zu empfangen, das ist alles, mehr gibt es nicht und braucht es nicht. Und so etwas etwa wie eine Geistestaufe gibt es erst recht nicht und ist völlig unbiblisch. Das sagten und schrieben Leute, die ich sehr schätzte und auch heute noch schätze. Und das habe ich einfach so übernommen. Und trotzdem hatten die anderen was, was ich nicht hatte. Und ich kam dort erstmal nicht hin. Und klar war für mich völlig, ich will nichts Unbiblisches, aber was die Bibel anbietet, möchte ich auch gerne haben. Diese beiden Sätze. Ich will nichts Unbiblisches, aber was Gott geben möchte und was biblisch ist, das möchte ich auch gerne empfangen. Und mir wäre es sympathisch, sage ich mal, wenn wir uns auf diese beiden Sätze einigen könnten. Also zumindest auf den ersten. Den sage ich nochmal ausführlicher. Ich will nichts glauben, annehmen und erst recht nicht empfangen, was unbiblisch ist. Das sind wir uns ganz einig und das war immer mein Anliegen. Deshalb auch die ausdrückliche Bitte, alles, was ich heute noch und morgen sage, prüft es bitte. Prüft es anhand der Bibel. Lest nach, ob das stimmt, was ich da sage. Forscht, betet. Könnte das sein, was der Stefan oder der Zeibich sagt, dass das biblisch ist oder ist es außerhalb? Den zweiten Satz finde ich auch gut, aber da würde ich sagen, der ist fakultativ. Ich will alles, was biblisch ist. Ich will alles glauben, annehmen und empfangen, was biblisch ist. Das müsst ihr nicht. Also ihr könnt auch zufrieden sein mit dem, was ihr erkannt habt, was ihr glaubt, was ihr empfangen habt und gut. Also niemand muss alles empfangen, was Gott schenken kann oder schenken will. Oder was für einen effektiven Dienst für Gott hilfreich oder fruchtbar wäre. Wenn jemand sagt, ich will bei dem Glauben, ich weiß, ich bin Gottes Kind, ich komme in den Himmel und die Dinge sind klar und das ist mir vertraut und ich habe das auch so ein Stück unter Kontrolle, das ist in Ordnung. Ja, also man kommt also auch in den Himmel, ja, das ist nicht das Thema. Man ist Gottes Kind und bleibt Gottes Kind, alles gut. Was ich sagen möchte, ist allerdings, wenn es jemand an Heilsgewissheit fehlt, also wenn er nicht weiß, Jesus ist mein Herr, ich werde mal bei ihm sein und mein Leben gehört Gott, wie jemand das nicht weiß, dann sollte er tatsächlich sich auf den Weg machen und suchen, wie komme ich zu dieser Gewissheit. Die will Gott schenken, die brauchen wir auch. Und wenn die nicht da ist, dann bitte, dann lasst nicht locker, bis das kommt. Das ist aber jetzt nicht Schwerpunktthema an diesem Seminar, sage ich. Da geht es um andere Dinge. Nochmal mein Motto: Ich will nichts Unbiblisches, aber ich will auch alles, was biblisch ist. Was kann man da tun? Man kann die Bibel lesen und studieren und sagen, was ist biblisch? Und das habe ich gemacht. Ich habe die Bibel durchgelesen und alles blau markiert, wo vom Heiligen Geist die Rede ist. Mache ich heute noch in meinen Bibeln. Die sind alle an den Stellen, wo Gottes Geist irgendwas ist, blau. und habe die Dinge zusammengestellt, die ich dann so gefunden habe, versucht das zu gucken, welche Linien gibt es da oder welche Dimensionen des Wirkens des Heiligen Geistes gibt es da. Und das, was ihr dann hören werdet, habt ihr diesem Bibelstudium zu verdanken, zunächst mal. Und da kommt einiges zusammen. Auch einiges, was mich selber überrascht hat, was ich so nicht eingeplant hatte und was ich so auch nicht gesehen habe bis dahin. Und ich habe festgestellt, es gibt Dinge, die sehr biblisch sind, von denen ich dachte, dass sie nicht biblisch sind. Und dass es mehr gibt oder mehr geben sollte oder geben könnte oder auch gibt, als ich bisher dachte. Und dann habe ich noch ein zweites festgestellt, da hatte ich auch ein Problem. Ich habe festgestellt von der Bibel, diese Dinge sind nicht nur für besonders gefühlvolle, extrovertierte Menschen, zu denen ich überhaupt nicht gehöre, sondern Gott will das und kann das auch kotznüchternen Menschen und vom Verstand geprägten Menschen schenken, wie ich einer bin. Das war erstmal schwierig, weil viele, die so ein bisschen im Heiligen Geist so fröhlich da leben, auch sehr emotional sind und das ist nicht meine Strecke. Bis heute nicht. Ja? So. Nachdem das klar war, ich habe das ein, zwei Jahre gebraucht, also bis das durch war, bin ich zu dem Pfarrer gegangen, der den Hauskreis leitete und sagte, ich bin jetzt soweit, ich merke, Sie haben da was oder was ich nicht habe, ich denke, ich brauche noch was anderes oder mehr vom Heiligen Geist, können Sie da mit mir beten, dass ich das auch empfangen kann. Das sagt er, selbstverständlich, machen wir. Aber erst gebe ich Ihnen eine Liste mit. Sie machen bitte mal Inventur. Dann hat er mir einen Weichspiegel von 5-6 Seiten gegeben, wo alles drinsteht, was man als Mensch falsch machen kann. Und sagte, jetzt kreuzen Sie bitte mal alles an, was Sie betrifft, und machen bitte mal Inventur. Ehe ein Gefäß neu gefüllt werden will oder soll mit Gott, muss erstmal der alte Dreck bitte raus. Wenn sich das vermischt, ist das überhaupt nicht gut. Also machen wir erstmal sauber und dann, wenn das Gefäß aufgewaschen ist, sauber ist, dann bete ich gern mit Ihnen. Also bin ich mit dieser Liste nach Hause, habe die durchgeackert, habe meine Kreuzeln gemacht, was mich betrifft oder wo ich Probleme hatte, nochmal wie so eine Generalinventur im Leben, habe das dann gebeichtet, er hat mir Vergebung zugesprochen und dann hat er mit mir gebetet, dass der Heilige Geist nochmal anders in Kraft kommt und hat mir die Hände aufgelegt und es ist äußerlich überhaupt nichts passiert, gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass ich innerlich die Gewissheit hatte, ich hab's. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt. Es gab keine Veränderung äußerlich, es gab keine Gabe, es gab nichts. Aber ich merkte plötzlich, irgendwas Neues ist in mein Leben reingekommen oder eine neue Art von Kraft oder eine neue Dimension. Ich kann es schwer beschreiben. Ich wusste nur, mich unterscheidet jetzt nichts mehr von den anderen, obwohl sich nichts geändert hat äußerlich. Es brauchte dann nochmal einen Glaubensschritt, Gott zu bitten auch, dass er mir bestimmte Gaben doch gibt, auch mir, der ich so bin, wie ich bin. Und als das dann auch klar war oder ich da Glauben hatte, das kann er tatsächlich auch mir schenken, habe ich mich in meinem Studierzimmer zugeschlossen von innen, vors Bett gekniet, gebetet, Gott, ich bin bereit, es zu empfangen, ich möchte es gerne. Und habe dann erlebt, dass ich auch beschenkt wurde und dass das kam, ohne Gefühle, ohne Überschwang, irgendwas, wieder eine ganz kurznüchterne Erfahrung, aber ja. Hatte dann auch Zweifel, ist das jetzt wirklich echt oder bildet sich das bloß ein? Bin ich wieder zu dem Pfarrer gegangen, sage, ich habe Ihnen die Erfahrung gemacht und es funktioniert, sagt, na klar funktioniert das, und ich sage, ich bin aber unsicher, ist das echt oder mache ich mir was vor, können Sie das bitte mal prüfen? Das haben wir dann gemacht und er hat mir bestätigt, das ist echt. Okay. Was hat das bewirkt? Es hat so etwas wie eine neue Nähe zu Gott bewirkt. Oder eine neue Vertrautheit oder tiefere Vertrautheit mit Gott, dem Vater und auch mit Jesus. Also sowas wie soll ich das sagen, eine Zunahme der Intimität mit Gott, so eine innere Vertrautheit, die ist da gewachsen. Das Verhältnis zu Gott wurde unmittelbarer, als es vorher war. Es entwickelte sich so etwas wie ein Gespür für geistliche Wirklichkeiten, sage ich mal, für Dinge, die es in der unsichtbaren Welt gibt, also ob da Gott gegenwärtig ist, ob Gottes Geist wirkt oder ob da Finsternismächte da sind. Das spüren andere Leute sehr viel sicherer und klarer als ich, aber es hat sich da ein Gespür entwickelt, dass ich das ein Stück mitkriege. Auch ist Gottes Gegenwart da in einem Gottesdienst oder woanders oder eben nicht. Weiter, dass Gott tatsächlich Liebe ist, wie die Bibel sagt, wusste ich vorher nur als eine theoretische Sache. Das steht in der Bibel und das Gehirn wusste das. Aber mein Herz hat es nie erlebt oder gespürt. Dass Gott tatsächlich Liebe ist und sogar mich liebt, das ist erst durch diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist in meinem Herzen überhaupt angekommen. Ist nicht ganz unbiblisch, die Bibel sagt mir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also wir sind noch, denke ich, auf Bahnen der Bibel. Aber dass ich das gemerkt habe und dass das erfahren wurde, nicht nur Theorie weiß der Theologe alles, das kam erst da, habe ich vorher nicht erleben können. Ich habe durch das Wirken von Gottes Geist so, ich sage mal, einen ganz winzigen Vorgeschmack auf den Himmel bekommen. Und ich kann mich erst seitdem tatsächlich auf den Himmel freuen. Ich habe vorher immer gedacht, im Himmel Gott loben und den ganzen Tag, nee, was Ätzenderes kann es gar nicht geben, also das brauche ich nicht. Möglichst lange hier bleiben und ja nicht. Und als ich dann aber erlebt habe, was es bedeuten kann, Gott anzubeten im Geist und in der Wahrheit und dort in seiner Gegenwart zu sein, das war sowas Starkes und sowas, eine Art Freude in einer Reinheit, die ist unvergleichlich. Ich erlebe das nicht jeden Tag und nicht immer, aber das war so ein kleiner Vorgeschmack, seitdem kann ich mich erst auf den Himmel freuen. Vorher ging das nicht. Ich habe ein bisschen gelernt, oder ja, Gottes Stimme anders zu kennen und aus dem zu leben, was er mir sagt, als es vorher möglich war. Und das ist ungeheuer hilfreich, wenn Gott auch mal redet und einem was sagt. In der Regel ist das sehr ermutigend, das ist heilend, da kommt Leben mit, da kommt Kraft mit. Ich erfahre so ein Stück Leitung durch Gottes Geist. Ich erfahre Hilfe und Leitung in dem, was ich verkündigen soll. Und es ist so eine Art Gespür dafür gewachsen, was jetzt von Gott her dran ist oder was nicht dran ist. Was er will und was er jetzt nicht will, im Augenblick. Ich erlebe, dass in der Seelsorge zum Beispiel plötzlich Hinweise oder Eindrücke kommen oder Gedanken, die entscheidend weiterhelfen und wo plötzlich etwas aufgedeckt wird oder etwas kommt, was der Hilfe braucht, wirklich genau braucht und wo ich von mir aus, sage ich, nie drauf gekommen wäre, nie. Es ist seitdem auch ein Mehr an geistlicher Kraft da. Das meint, dass tatsächlich auch zumindest ab und zu mal was geschieht, wenn ich bete oder segne oder so weiter, dass da Dinge in Gang kommen und dass da was passiert. Dass Leute tatsächlich was empfangen oder dass das zutrifft, was ich bete, obwohl mir es gar nicht bewusst ist, aber hinterher sagen sie mir, das hat sich alles erfüllt und woher wusstest du das? Ich wusste es gar nicht, ich habe mir es auch nicht gemerkt, nichts. Aber irgendwie ist da Gott drin, scheint sich reinzumischen. Das ist so ein bisschen, als hätte man Werkzeuge bekommen und muss man als Klempner oder als Elektriker die Löcher nicht mit dem Finger aufpupeln, sondern hat eben eine Bohrmaschine und man hat Messinstrumente und man kriegt so ein paar Dinge in die Hand, wo das sehr viel schneller und effektiver geht und manches würde ohne das Werkzeug überhaupt nicht gehen. Und solche Werkzeuge, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber sind für mich auch die Gaben des Geistes, wo einfach eine Ausrüstung kommt, die ganz, ganz hilfreich ist. Und ich bin weiterhin ein fehlerhafter Mensch und mache Fehler und habe Charakterschwächen, unter denen ich selber leide und unter denen andere leiden. Und ich empfinde mich immer noch als bedürftig vor Gott und empfinde immer noch mich als mangelhaft. Und ich empfinde immer noch, dass mir vieles auch fehlt. Und ich sehne mich immer noch nach sehr viel mehr als nach dem, was ich bisher empfangen habe und tun kann. Und ich leide unter Dingen, die fehlen oder woran es fehlt. Und ich leide immer noch drunter, dass ich Menschen oft nicht so helfen kann, wie ich es gerne möchte oder wie ich denke, das müsste doch von Gott her jetzt auch mal gehen und müsste doch mal durchbrechen. Und es wird so nicht. Also ich bin immer noch jemand, der auch auf der Suche ist, der auf dem Weg ist und der alles andere als vollkommen ist. Und ich habe nach meiner Wahrnehmung tatsächlich nur einen Bruchteil von dem empfangen, worum es beim Pfingsten und im Neuen Testament geht und was da eigentlich von Gott her möglich ist. Manchmal sage ich, wir haben das Christsein in homöopathischer Verdünnung. Das ist besser als nichts, aber ich halte selber nicht so sehr viel von Homöopathie. Ich habe lieber Substanz. Das ist meine Sicht dazu. Also ich kann mich und will mich nicht mit neutestamentlichen Christen auf eine Stufe stellen oder vergleichen. Dort empfinde ich immer noch große Unterschiede. Das ist so. Und trotzdem bin ich ganz dankbar für das, was Gott mir geschenkt hat und anvertraut hat. Und ich möchte wirklich nichts davon missen. Ich möchte nicht ohne dieses Beten und Bibel lesen und Dienst tun und verkündigen und Seelsorge machen. Möchte ich nicht. Das wäre fast so, als müsste ich mein Auto mit eigener Kraft anschieben. Das kann man machen, aber es ist relativ anstrengend und man kommt dort nicht so sehr weit. Meistens nur bergab. Ich fahre lieber mit Motor. Und ich erlebe das, dass die Kraft Gottes oder dass der Geist Gottes, wenn er in Kraft kommt, so etwas wie ein Motor ist, der Dinge in Fahrt bringt oder möglich macht, die ich eben aus eigener Kraft einfach nicht kannte und nicht hatte. Das ist so ein paar Stationen von meiner geistlichen Reise, sage ich jetzt einfach mal, dass ihr ein Stück versteht, wo ich herkomme und wie die Entwicklung bei mir war. Ich würde jetzt gerne noch was zum Gehirn sagen. Keine Angst, kommt es kein wissenschaftlicher Vortrag, so viel verstehe ich gar nicht davon. Aber es ist gut, wenn uns einige Dinge da nochmal bewusst sind. Das menschliche Gehirn ist die genialste Erfindung, die es im Kosmos überhaupt gibt. Also es gibt nichts Genialeres als das menschliche Gehirn, was in diesen 3 Pfund grauer Masse da alles verborgen ist und wie das funktioniert. Eine erste Aufgabe des Gehirns ist, erstmal alles auszufiltern, was der Mensch eigentlich nicht braucht. Die meisten Informationen filtert das Gehirn aus, wie die Socken sich gerade in Füßen und Schuhen anfühlen, wie die Temperaturschwankungen sind, wie die Armbanduhr hier drückt. Alles nehmen wir überhaupt nicht wahr, sie würden das gar nicht verkraften. Das Gehirn sortiert aus, welche Eindrücke zu Bewusstsein kommen und was wichtig ist. Und eine zweite Sache, alles, was wir hören oder aufnehmen oder lernen, muss irgendwo einsortiert werden. Und da gibt es so etwas wie einen Bibliothekar, der all die Informationen, die wir haben, so in bestimmte Regalfächer tut oder in bestimmten Files ablegt oder ordnen und so weiter. Auch, dass wir es wiederfinden und dass wir es auch wiedererkennen. Und das läuft dann so, dass ähnliche Erfahrungen dann auch in denselben Ordner kommen oder in dasselbe Fach. Ja, und dann kann man das vergleichen und dann erkennt man Dinge wieder und muss nicht immer wieder vom Urschleim anfangen, sondern das sind schon bekannte Sachen da und die kann man anknüpfen. Also unser Gehirn verknüpft ständig die Dinge, die wir so erlebt haben, die wir gelernt haben, die wir aufnehmen. Und so wird unser Bild von der Realität immer vollständiger. Und so entstehen dann in unserem Gehirn bestimmte Muster, sage ich mal. Das gehört dorthin, das gehört dorthin, das gehört dorthin. Und so können wir uns zurechtfinden und die Dinge einordnen. Das stimmt mit dem überein, das mit dem und das mit dem. Und dieses dem ähnlich und so weiter. Es wäre viel zu anstrengend und auch völlig ineffektiv, wenn wir für jede Information einen völlig neuen Ordner anlegen müssten. Das wäre unübersichtlich, wir kämen damit überhaupt nicht klar oder ein neues Regalfach oder eine neue Schublade basteln. Also um effektiv zu arbeiten und auch um Energie zu sparen, das spielt eine Rolle im Gehirn, das braucht relativ viel, sortiert es die Dinge so in bekannte Muster ein und die finden sich dort wieder. Das packt das Gehirn zusammen. Und so haben wir alle unsere bestimmten Bücherregale und Abteilungen oder Ordner oder Muster im Kopf. Geht gar nicht anders, bei jedem von uns so. Und jetzt passiert Folgendes. Wir nehmen am ehesten das wahr, was in unsere Muster oder in unsere Regalfächer passt. Das andere nehmen wir oft überhaupt nicht mehr wahr, sondern das Bekannte leuchtet, blubbt uns so auf, jawohl, das kennen wir, das ist dort und das passt dort rein und das verstärkt sich dann. Ja? Und das fügen wir dann bei und erfahren wir als Bestätigung, jawohl, das habe ich jetzt richtig verstanden, so ist das, das tut gut. Und so zu leben, spart erstmal Energie und tut auch gut. Wir sagen da manchmal, die leben in ihrer Blase. Da hat sich ein Muster gebildet in einer Person selber oder auch in einer Gruppe, wo sich das gleiche Muster gebildet hat und die verstehen sich wunderbar und finden für alles, was sie sehen in der Welt, immer wieder Bestätigung, weil es mit ihrem Muster übereinstimmt und weil sie die anderen Dinge, die nicht dazu passen, auch ausblenden und gar nicht wahrnehmen. Das ist kein böser Wille, überhaupt nicht. Unser Gehirn arbeitet so, um effektiv arbeiten zu können. Das macht jeder Mensch. Und das heißt eben, wir nehmen bestimmte Dinge auch nicht wahr. Oder können sie nicht einordnen oder legen sie ganz schnell wieder beiseite und sagen, das stimmt nicht, das passt dort nicht in dieses Muster rein, also weg damit. Das macht jeder Mensch so, das können wir gar nicht hindern, unser Gehirn ist so konstruiert. Und es braucht eine ganz große Anstrengung und ganz viel Energie, ein neues File, einen neuen Ordner oder ein neues Regal einzurichten. Oder dann vieles, was man bisher in seiner Bibliothek einsortiert hatte, über den Haufen zu schmeißen und ganz neu in die Fächer einzusortieren. Da ist erstmal Chaos, da liegt erstmal alles auf dem Boden. Ich muss dort erstmal gucken, wie ich das wieder auf der Reihe kriege. Das bringt durcheinander, das vermeiden wir möglichst. Ja? Kann uns überfordern. Ich will damit sagen, wir lesen auch unsere Bibel nach bestimmten Mustern. Oder legen die drüber. Wir lesen unsere Bibel immer nach einem bestimmten Vorverständnis. Es geht gar nicht anders. Macht jeder. Ich auch. Es ist unvermeidbar. Es sollte uns nur bitte bewusst sein. Das wäre wichtig. Wem das bewusst ist, ich lese nach meinem Muster, nach dem, wie ich Dinge verstehe, der wird wahrscheinlich nicht so schnell sagen, die Bibel sagt das und das. Sondern wird er bescheiden und sagen, ich verstehe die Bibel im Moment so und so. Das ist ein Unterschied. Die Bibel sagt das und das, oder ich verstehe diese biblische Aussage oder was die Bibel insgesamt sagt, im Moment so und so. Ich mache es mal ausführlich, weil ich denke, es ist für uns wichtig von dem her, wo wir unter Umständen herkommen. Wer sich für aufgeklärt hält, und zum Beispiel der Überzeugung ist, dass es so etwas wie Dämonen nicht gibt, muss ja irgendwie damit umgehen, wenn er von Dämonen in der Bibel liest. Er wird dann sagen, das sind Mythen oder mythologische Vorstellungen. Die Bibel will mit den Geschichten, wo solche Dämonen vorkommen, gewiss etwas sagen, das ist auch wichtig, das erkenne ich auch an. Aber man darf das keinesfalls wörtlich verstehen, sondern muss das irgendwie anders ins Leben übertragen und dort ganz anders anwenden. Denn in Wahrheit gibt es das nicht. Die Menschen von damals wussten leider da nicht, was Epilepsie ist. Sie waren psychologisch nicht so gebildet, dass sie etwas von multiplen Persönlichkeiten wussten. Und sie kannten auch nicht die wirklichen medizinischen Ursachen von Krankheiten. Und da haben sie es halt auf den Mond geschoben. Und auch Jesus war Kind seiner Zeit und hat es nicht anders gewusst oder besser gewusst. Und falls er es doch besser gewusst hat, weil er ja Gottes Sohn ist, dann hat er sich halt an die Vorstellungen seiner Zeit angepasst, um die Leute nicht durcheinander zu bringen. So. Wer dieses Muster hat, weil er aufgeklärt ist, weil er studiert hat, weil er meint, das Sichtbare ist alles und das andere gibt es nicht, das sind Einbildungen oder irgendwelche Mythologien, der wird die biblischen Geschichten, wo Dämonen vorkommen, wo Jesus Dämonen austreibt, ganz anders lesen, als ein Christ in Afrika, für den das völlig vertraut ist im Alltag, der das dort kennt, oder als ein Christ, der es auch in Deutschland erlebt hat, wie plötzlich neben ihm ein Mensch zu Boden geht, krampft, wie es aus ihm schreit, und zwar mehrstimmig, in Deutsch oder in anderen Sprachen mehrstimmig, muss der erstmal hinkriegen. Und wie dann einer betet und gebietet und den haut es nochmal hin und dann hustet er oder kotzt vielleicht sogar und steht wieder auf und auf einmal beginnt sein Gesicht zu leuchten und er ist ein völlig anderer Mensch geworden und sagt, jetzt fühle ich mich so leicht, was ist denn jetzt passiert, was war denn jetzt, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Und dann merkst du, dass dieser Mensch ein ganz anderes Leben führen kann. Wenn du das kennst, wenn du das persönlich erlebt hast, wirst du die Stellen, wo Dämonen in der Bibel vorkommen, ganz anders lesen, mit einem ganz anderen Verständnis. Und du wirst in diesen Geschichten Dinge erkennen und sehen und du wirst in die Zusammenhänge, was davor steht, was danach steht, wirst du Dinge sehen, die du vorher nie gesehen hast. Weil dein Muster im Gehirn plötzlich ein anderes ist und weil du das in ein anderes Muster einordnest. Versteht ihr das? Und so gibt es eine Wechselbeziehung unter Umständen. Es kann sein, wir machen Erfahrungen und lesen dann die Bibel anders aufgrund der neuen Erfahrungen. Das Muster hat sich geändert, verstehen auf einmal ganz neu. Es kann auch der umgekehrte Weg sein, so war es vielleicht eher bei mir. Ich habe die Bibel gelesen und gesagt, mein Muster stimmt nicht. Ich öffne mich auch für andere Erfahrungen, die sind biblisch. Und das stimmt, was die Bibel sagt, und das ist sogar für mich, und dann folgen die Erfahrungen nach, und dann liest man wieder die Bibel anders, und plötzlich werden diese komischen Stellen über die Geistesgaben ganz lebendig und aktuell, wo man vorher sagte, was soll denn das jetzt? Brauchen wir alles nicht. Versteht ihr das? Und wenn ich das nochmal veranschaulichen soll, Pfarrer Johann Christoph Blumhardt, 1805 bis 1880, begegnete einer kranken Frau, Gottlieb in Dittrich, und betete mit ihr um Heilung und erkennt, dass ihre Symptome was Dämonisches haben und erkennt da Parallelen zur Bibel und betet da um Befreiung. Er kannte noch gar nicht das gebietende Gebet, er hat ihn nicht rausgeschickt, wie Jesus das gemacht hat. Er hat einfach Fürbitte geleistet, 3 Jahre lang oder wie lang, bis die Frau frei war. Und nachdem das passiert ist, war es so, als ob im ganzen Dorf was gelöst wurde. Auf einmal kamen die Leute scharenweise zum Glauben, die haben ihre Sünden erkannt, die kamen alle zur Beichte, ich glaube bis auf einen. Das ganze Dorf hat gebeichtet, wurde im Glauben lebendig, da hat es was gelöst, in der unsichtbaren Welt auch. Da ist irgendeine dämonische Wirkkraft weggegangen. Dieser Mann liest natürlich oder hat die Sachen von Dämonen der Bibel ganz anders gelesen, als wenn er aufgeklärten Kollegen, die sagten, das gibt's alles, das ist alles Blödsinn. Und Johann Christoph Blumhardt hat dann in der Bibel gelesen, Joel 3, Gott gießt seinen Geist aus auf alles Fleisch, eure Söhne, Töchter werden weissagen. Und dann sind ja noch Aussagen, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond und so weiter. Das hat sich doch noch gar nicht alles erfüllt. Also da war doch Pfingsten nur ein Beginn davon. Da steht doch noch was aus. Das ist doch noch gar nicht alles. Und er hat das so verstanden, das, was ich erlebt habe, ist ein Vorgeschmack dessen, dass Gott das, was in der Apostelgeschichte steht, tatsächlich wieder noch schenken will und muss und wird, ehe Jesus wiederkommt. Und das war seine Erwartung dann, es wird nochmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes geben, bevor Jesus wiederkommt. Und Gott wird Gemeinde so ausrüsten, auch in der Finsternis, die dann von der Teufelsseite kommt, dass sie widerstehen kann und dass sie dort Vollmacht hat. Und wenn Johann Christoph Blumhardt dann, ich sage das jetzt mal ungeschützt, die Pfingstbewegung oder charismatische Bewegung jetzt erlebt hätte, würde er sehr wahrscheinlich sagen, das ist die Erfüllung dem, was ich erwartet habe und das ist biblisch. Okay. Zur gleichen Zeit, 1800 bis 1882, lebte John Nelson Darby. Auch er erlebte geistliche Aufbrüche in England zunächst, war erst anglikanischer Priester, glaube ich, flog dann dort raus, weil das seine Frömmigkeit dann hier richtig reinpasste und so. Es passiert bis heute manchmal. Und hat sich dann am Ende dem angeschlossen, was wir heute Brüderbewegung nennen oder christliche Versammlung. Kam dann nach Wuppertal, die Elberfelder Bibel ist dort raus entstanden. Und Darby hat die biblische Heilsgeschichte ein Stück systematisiert. Das heißt, er hat, wie Gott mit Israel und der Gemeinde Geschichte macht, hat das so in Abschnitte, in Heilsabschnitte eingeteilt. Dispensionalismus nennt man das auf Deutsch. Das bestimmte Zeitalter, wo Gott was Bestimmtes schenkt und dann hört das wieder auf. Dazu gehört übrigens die Lehre von der Entrückung. Also, dass die Gemeinde oder ein Teil der Gemeinde, bevor Jesus wiederkommt, für alle sichtbar wiederkommt, schon in den Himmel geholt wird und dort im Himmel vorbereitet wird und dann mit ihm wiederkommt und auf der Erde regiert. Und diese Entrückung findet nach seinem Endzeitplan, ich glaube, vor der großen Trübsal statt. Andere sagen drin und andere sagen danach. Und manche spalten sich darüber, ob es da drin, da mitten danach oder gar nicht ist. Diese Lehre von der Entrückung gab es vorher überhaupt nicht. In der gesamten Christenheit, Weltchristenheit gab es die nicht. Hat kein Mensch gesehen. Kann man jetzt verschieden deuten. Ich kann sagen, ja, weil jetzt Jesus bald kommt, erkennen wir die Einzelheiten besser und müssen, dass es wissen und Gott zeigt es. Die andere Deutung ist, etwa der orthodoxen Kirche, in der Theologie gibt es nichts Neues, wenn was Neues kommt, ist es falsch. So. Kann man sich für eine Seite entscheiden, muss man nicht. Wenn ich das von der Entrückung berücksichtige, werde ich auch, wenn ich die Evangelien lese, immer wieder so versteckte Hinweise darauf finden, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich das Ding Entrückung gar nicht im Blick hatte. Auf einmal sehe ich da was. Diese Einteilung in Heilszeiten ist einerseits hilfreich, hat einen ganzen Endzeitfahrplan zusammengestellt, wann da was kommt. Es gibt nur ein Problem. Es passt nicht alles, was die Bibel sagt, dort rein. Es funktioniert nicht, das in ein Schema zu pressen. Es funktioniert nicht. Egal, was ich dort an Fahrplänen zusammenbastle, es wird immer Bibelstellen geben, die dem widersprechen und die sich nicht einfügen. Und Jesus sagt, ihr wisst eben nicht Zeit und Stunde. So. Also einerseits sind diese, da gibt es Diagramme und alles, ganz hilfreich, weil sie zum Überblick helfen. Ich schätze das auch sehr. Scofield-Bibel hat das in den Kettenangaben und so. Ich habe die gelesen, das ist gut. Andererseits stimmt nicht alles. Und kann gar nicht stimmen, weil die Bibel so nicht tickt. Hebräisches Denken ist, dass es Dinge nebeneinander stellt, die können sich auch widersprechen und lösen sich nicht so ohne weiteres. So. Aber seine Lehren haben bis heute ganz großen Einfluss auf protestantische Christen, zumindest auf den pietistischen Zweig, sage ich mal. Das ist uns oft nicht bewusst, aber ist so. Und weil für ihn alle seine Zeit hat oder sein Zeitalter, hat er zum Beispiel gelehrt, Jesus und die Apostel brauchten Wunder und ein besonderes Geisteswirken für die Beglaubigung, dass das von Gott kommt. Aber nachdem wir das Neue Testament fertig haben, brauchen wir das alles nicht mehr. Und gibt es das alles nicht mehr. Sondern dieses Zeitalter der Apostel und Jesus ist abgeschlossen. Und was jetzt die Gemeinde hat, die braucht das nicht mehr, die hat das Neue Testament. Das war seine Theologie. So, wenn das Muster im Gehirn ist, lese ich die Bibel völlig anders, als Johann Christoph Blum hat sie gelesen hat. Wenn ich dann zum Beispiel lese, 1. Korinther 13, die Liebe hört nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird oder weggetan wird und das Zungenreden aufhören wird, abklingen, zur Ruhe kommen und die Erkenntnis aufhören wird oder weggetan wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wie versteht Darby das? Er versteht es so, Prophetie, Zungenrede und all das hören nach dem Ausscheiden der Apostel und nach dem Abschluss des Neuen Testamentes auf. Die Apostel und die ersten Christen brauchten das noch, um an Jesus glauben zu können. Wir brauchen es nicht mehr, wir haben das Neue Testament. Wenn dann heute trotzdem eine Prophetie oder Zungenrede auftaucht, müssen das falsche Propheten oder falsche Zungenreden sein, also eine satanische Nachäffung, denn das Echte gibt es nicht mehr. Das hat Gott zurückgenommen, das hört auf, das findet nicht mehr statt. Es kann keine Wirkung des Heiligen Geistes sein. Er wirkt heute nicht mehr so, das ist abgeschlossen. Und mit diesem Vorverständnis, mit diesem Muster, liest man dann das gesamte Neue Testament und all die Stellen, die davon handeln. Und dieser Denkansatz bestimmt gerade in Deutschland noch einen großen Teil der Evangelikalen, sage ich mal. Das sind halt die Brüderbewegungen, das sind zum Teil der Baptisten und das betrifft auch die landeskirchliche Gemeinschaft. Verstärkt wurde dieses Muster jetzt noch durch problematische Erfahrungen Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905 oder 1909 oder wann das war. Da traten solche Phänomene auch auf, wie Prophetie und Zungenrede, und dazu ganz viel Chaos und Durcheinander, und die Polizei musste eingreifen und so weiter. Und das hat man natürlich als Bestätigung gesehen, wo sowas auftritt, ist der Teufel am Werk. Das kann nicht von Gott kommen. Da ist was völlig verkehrt. Es ist von unten, ist von dämonisch, ist dämonisch. Ich denke, man kann es und muss es anders erklären. Ich komme da nochmal später drauf. Aber natürlich hatte ich, wenn ich mit dieser Einstellung rangehe, das hat es aufgehört, das kann es gar nicht mehr geben, muss ich die Ereignisse von Kassel so deuten. Es geht gar nicht anders. Und es ist wieder eine Bestätigung, jawohl, es hat aufgehört. Ich komme nochmal zu 1. Korinther 13. Was ist denn das Vollkommene, was das Stückwerk beseitigt? Nee, es ist der Himmel, es ist das Reich Gottes. Wenn ich im Himmel bin, brauche ich nicht mehr Prophetie, dann sehe ich alles direkt. Da brauche ich auch keine Sprachenrede mehr, weil ich mit Gott so unmittelbar kommuniziere, dass das völlig überflüssig wäre. Wenn ihr genau lest, das Vollkommene, das Wort sagt es schon, und wenn ihr die nächsten Verse noch dazu lest, merkt ihr, dass das ist der Himmel, das Vollkommene, was dies ablöst. Und zweitens steht dort nicht nur, dass Prophetie und Zungenrede aufhören, wenn ihr richtig zugehört habt, da steht nur, dass Erkenntnis auch aufhören wird. Also einer, der jetzt sagt, Zungenrede und Prophetien hören auf, müsste gleichzeitig sagen, ich habe gar keine Erkenntnis darüber, denn die Erkenntnis hat ja auch aufgehört. Ich weiß das gar nicht, was ich sage, denn es gibt keine Erkenntnis mehr. So konsequent ist er dann wieder nicht mehr, merkt er auch nicht, weil er hat sein Muster und übersieht, dass da steht, Erkenntnis hört auf. Wir alle wissen, dass Erkenntnis nicht aufgehört hat, hoffe ich mal, sonst braucht man nicht hier sitzen. Ja? So. Er sagt das nicht, sondern er ist sich ganz sicher, in seiner Erkenntnis hat aufgehört, obwohl es Erkenntnis gar nicht mehr geben dürfte. Ich will mit dieser langen Vorrede sagen, wir alle lesen unsere Bibel mit einem gewissen Vorverständnis und können das auch gar nicht anders machen. Wir alle ordnen oder sortieren das, was wir in ihr lesen, in gewisse Muster ein, die wir als richtig oder zutreffend erkannt haben bisher. Das Problem ist, dass diese Muster oder Raster falsch sein können oder an manchen Stellen verzerrt sind oder daneben liegen. Ich denke, das kann niemand ausschließen bei sich, auch ich nicht. Und wenn das dann nicht übereinstimmt, dann gibt es einen Weg dazu, man müsste an diesen Stellen umdenken. Wie besagt Metanoio, das heißt umdenken, den Denksinn, die Denkrichtung, die Denkweise ändern, sein Verständnis und seine Einsichten ändern, Luther übersetzte, Buße tun, umdenken. Das ist richtig anstrengend. Da muss ich mein bisheriges System über den Haufen werfen. Da muss ich im Gehirn manches neu sortieren und ordnen. Das ersparen wir uns gerne. Alle, wie wir hier sitzen, es kostet Energie und Kraft. Wir leben lieber in den Mustern oder Erkenntnissen, die uns vertraut sind. Wozu ich gerne einladen möchte mit diesem Seminar ist, prüft alles und das Gute behaltet. Und vorher steht, den Geist löscht nicht, Prophetien verachtet nicht. Das ist eine Ausführungsbestimmung von den Geist löscht nicht. Und eigentlich ist das ein einziger Satz im Griechischen, der nur durch Komma getrennt ist, fünf Befehle, die zusammenhängen. Den Geist löscht nicht, Prophetien verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, vom Bösen haltet Abstand. Das ist ein Satz, das ist ein Zusammenhang. Der wird in der Auslegung der Jahreslosung meistens ignoriert. Und ich wünschte mir, dass ihr das, was jetzt kommt, genau auf diesen Hintergrund einmal hört und prüft und auch sortiert. Vielleicht ist es nötig oder gelingt es auch mal, bisherige Denkmuster in Frage zu stellen oder mal zurückzustellen oder mal versuchen, neutral zu hören und zu schauen, in der Bibel nachzulesen, bitte, stimmt das so? Könnte das so sein? Und so mal neu hören, was die Bibel zum Wirken des Heiligen Geistes sagt. Es kann sein, dass da vieles bestätigt wird, was wir bisher kannten, freue ich mich. Es kann passieren, dass wir bestimmte Dinge plötzlich neu oder anders sehen können oder müssen und umdenken müssen. Und das hätte dann Folgen auch für unser Glaubensleben oder könnte welche haben. Also bitte Alles, was ich jetzt im Folgenden sage, prüft es anhand der Heiligen Schrift. Macht das bitte ernsthaft und gewissenhaft und behaltet das Gute. Das war meine Einleitung, Punkt 0. Dazu, ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen, aber die Frage ist, ob noch Fragen erstmal sind oder kurze Pause, Atempause, Fenster auf oder sowas. Da wir vor Mitternacht nach Hause wollen, mache ich jetzt schon mal weiter. Wer ist der Heilige Geist? Zunächst Gottes Wort und Gottes Geist. Wir haben es mit dem Heiligen Geist buchstäblich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel zu tun. 1. Mose 1, gleich der zweite Vers, die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Offenbarung 22, Vers 17, letzte Seite der Bibel, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, Gottes Geist ruft die Schöpfung ins Dasein und er ruft die Schöpfung zurück zu Gott am Ende. Er sorgt dafür, dass Gott zur Schöpfung kommt und dass die Schöpfung zu Gott kommt. Und er ist aufs Engste mit dem Wort Gottes verbunden. Die Schöpfung entsteht, indem Gott spricht. Und der Geist ist so dabei, dass das gesprochene Wort geschieht, dass es Gestalt gewinnt, dass es Gestalt annimmt. Und auch die Vollendung der Schöpfung geschieht unter dem Wirken des Geistes. Er gibt den Ruf Gottes weiter und lädt ein, das Wort Gottes mitzusprechen und weiterzusagen. Und zwischen der ersten und der letzten Seite der Bibel treffen wir ihn überall. Wir haben es mit ihm zu tun, auch noch in einem ganz anderen Sinne. Er hat nämlich beim Zustandekommen jeder Seite der Bibel mitgewirkt. Er ist überall der Co-Autor. Also jedes biblische Buch hat mindestens zwei Autoren. Das ist ein Mensch, der es geschrieben hat, und das ist der Heilige Geist, der ihm geholfen hat, es so zu schreiben, wie Gott es haben wollte. Die Menschen sind schon lange tot. Was sie schrieben, ist ziemlich alt. Aber der Heilige Geist ist weder tot noch alt. Und von daher ist er der beste Fachmann, der uns zur Verfügung steht, um die Bibel zu verstehen. Die heiligen Schriften, alle Schriften der Bibel sind vom Geist Gottes inspiriert, sagt Paulus, von Gottes Geist eingegeben, Theopneustos, das heißt so viel wie Gott gegeistet, Gott gehaucht. Und deshalb sagte schon der alte Thomas von Kempen, die Bibel sollte in dem Geist gelesen werden, in dem sie verfasst worden ist. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was in der heutigen Theologie leider nicht mehr gilt. Und deshalb kommt solcher Murks raus. Und deshalb ist es sinnvoll, vor jedem Bibellesen oder beim Bibellesen zu beten, Herr, zeig mir, was du mir jetzt sagen willst. Du bist doch der Autor, Gottes Geist, hilf mir, das jetzt aufzunehmen, was das Wort an mich ist und was es für mich jetzt heißt. Und keiner kann das so gut erklären wie Gottes Geist. Er war dabei, er weiß, was er gemeint hat. Den Verfasser können wir nicht mehr fragen, aber wir können Gott bitten, uns das aufzuschließen. Und so ist es buchstäblich möglich, ein begeisterter Bibelleser zu sein. Mag ganz wörtlich ein begeisterter Bibelleser, weil der Geist Gottes, der es gegeben hat, mir hilft, das Wort zu verstehen. Und das macht richtig Spaß, das Wort interessant. Ich entdecke dauernd Neues, wenn ich dieselben Sachen das hundertste Mal lese, immer noch was Neues, weil Gott was Neues zeigt. Das ist Gottes Geist. Und wer das erlebt, erlebt gerade, wie Gottes Geist in seinem Herzen wirkt. Versteht ihr das? Also er ist immer dabei oder will immer dabei sein, wo die Bibel ist, auf jeder Seite. So. Aber es geht nicht nur um das, was wir unter Begeisterung verstehen. Das ist ein Missverständnis. Geist, hebräisch Ruach oder Pneuma griechisch, bedeutet Hauch, Atem, Wind. Es ist also so etwas wie Gottes Atem, was von Gott ausgeht und uns erreicht. Und wenn Gott heute auf der Erde wirkt, geschieht es immer durch seinen Geist, immer. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Vater ist im Himmel, Jesus ist im Himmel, Gottes Geist wirkt auf der Erde. Und wenn wir es mit Gott aktuell lebendig zu tun haben, haben wir es immer in jeder Weise mit Gottes Geist zu tun, jeder von uns. Wir können Gott gar nicht erleben, außer durch den Heiligen Geist. Geht gar nicht. Er wird Geist Gottes genannt oder Gottesgeist oder Heiliger Geist. Und heilig ist das, was zu Gott gehört. Und deshalb anders ist als alles andere. Heilig heißt anders als alles andere. Also Zeitgeist und Heiliger Geist sind ziemlich das Gegenteil voneinander. Ja? Es gibt auch einen frommen Zeitgeist. Wenn ihr wissen wollt, wie der atmet, dann lest mal die frommen Bücherkataloge, dann wisst ihr das. Der Heilige Geist macht heilig, kann deshalb auch Geist der Heiligkeit genannt werden. Er bringt mit Gott in Berührung, sodass Gottes Wesen auch auf uns abfärbt. Andere Bezeichnungen sind auch Geist Christi oder Geist Jesu Christi. Es ist eben der Geist, der auch Jesus erfüllt hat und der uns erfüllen will. Jesus nennt ihn auch Beistand oder Tröster, Helfer, Geist der Wahrheit. Er führt in die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Es gibt sogar eine Stelle, der Geist ist die Wahrheit. So wie Jesus auch sagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus sagt, er ist der andere Tröster, er setzt das fort, was ich bin. Von daher ist es logisch, dass auch der Geist die Wahrheit ist, wie Jesus auch, weil es ist ganz nah an Jesus dran. Und die große Streitfrage ist nun, ist der Geist ein Es oder ein Er? Also ist es eine Kraft oder ist es eine Person? Im Hebräischen ist Ruach weiblich, im Griechischen ist es sächlich, also neutral, und im Deutschen ist es männlich, der Geist. Haben wir alles dreis. Feministen und Feministinnen reden gern von der Geistin oder von der Heiligen Geistkraft. Ich halte davon nichts. Aber bleiben wir mal bei der Frage Kraft oder Person. Alles, was bei Gott ist und was von Gott kommt, lebt. Es gibt im Himmel überhaupt nichts Totes. Wenn ihr mal dort seid, werdet ihr das sehen. Und die schon mal dort waren, sagen das. Und der Geist ist Leben Gottes, das belebende Leben Gottes, das unmittelbar von Gott kommt und ausgeht. Und wenn wir Worte für Gott finden wollen, dann ist es kein Es, es ist kein Prinzip, das nicht nur eine Energie, wie es die Esoterik lehrt, oder östliche Religion, nicht nur ein Prinzip, sondern eine Person. Müssen wir jetzt nicht Philosophie betreiben, aber Person ist für mich ein Zentrum, das Informationen aufnimmt und ausgibt und das einen Willen hat und einen Charakter hat und entsprechend agiert. Ja, Informationen aufnehmen, ausgeben, Willen und Charakter. Es hat einen Computer, hat keinen Willen und keinen Charakter, der ist programmiert, das ist keine Person. Ja? Informationen aufnehmen, einnehmen kann er auch, aber er hat nicht den Willen und hat nicht den Charakter. Und genau diese Eigenschaften, dass er Informationen aufnimmt, dass er welche ausgibt, dass er einen Willen hat und einen Charakter hat, all das kann vom Heiligen Geist gesagt werden. Es gibt ein Manuskript, wo er alle Bibelstellen nachlesen könnt, die ich jetzt nenne. Dort heißt es, der Geist wird gesandt, so wie Jesus gesandt wird. Er spricht, er redet, er leitet, er sendet aus, er beruft, er bezeugt, er bestätigt, er öffnet den Blick, er zeigt Zukünftiges an, er macht lebendig, er teilt Gaben aus, wie er will, er gibt Kraft, er kann betrübt werden, er kann belogen und versucht werden, er gibt Wachstum, Gemeindeaufbau, er kann einen Menschen entrücken, er ist der Tröster, der Herbeigerufene, der Helfer wie Jesus, er fungiert als Zeuge, er bezeugt, man kann mit dem Geist gehen, man kann sein Leben mit dem Geist führen und ihm folgen und so weiter. Das sind alles Dinge, die nur von einer Person gesagt werden können. Ja? Daneben wird von ihm manchmal wie von einer Flüssigkeit gesprochen. Es ist komisch, aber es ist so. Er wird ausgegossen. Man kann mit ihm tatsächlich getauft oder in ihn eingetaucht werden, darauf kommen wir noch. Man kann mit ihm getränkt werden, sagt die Bibel. Man kann mit ihm erfüllt werden, ist auch Flüssigkeit. Man kann voll Geistes sein. Die Bibel sagt, dass Christen mit Geist gesalbt sind. Er ist die Salbung. Und manchmal klingt es wie von einer Sache. Der Heilige Geist ist eine Gabe, er wird gegeben. Das ist dann wie so ein Paket. Ja? Man kann mit ihm versiegelt werden. Siegel ist auch wie eine Sache. Es gibt Austeilungen des Heiligen Geistes nach dem Hebräerbrief. Da wird das ausgeteilt wie der Weihnachtsmann. Da würde man eher von einem S sprechen, von einer Sache sprechen. Also diese Aussagen gibt es in der Bibel auch. Und daneben gibt es Aussagen, die sowohl für eine Sache als auch eine Person gelten können, wo man es ganz schwer wieder zuordnen kann. Man kann aus Wasser und Geist oder vom Geist geboren werden. Er sorgt für die Wiedergeburt, für die Erneuerung. Der Heilige Geist kann auf Menschen kommen. Er kann auf Menschen fallen. Man kann ihn empfangen. Er bringt Frucht hervor. Man kann durch ihn in seiner Kraft unter seiner Führung Dämonen austreiben. Er sorgt für Heiligung. Manchmal steht vor dem Geist oder dem Heiligen Geist der Artikel und manchmal auch nicht. Manchmal nur Heiligen Geist empfangen oder etwas vom Heiligen Geist empfangen. Und da merken wir, das mit Person oder Sache ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten, weil es für beides Bibelstellen gibt. Aber wenn schon, ist er beides. Person und Sache. Und das ist bei Gott kein Widerspruch. Bei ihm geht es um ein paar höhere Dimensionen und da löst sich manches auf, was wir nicht mehr lösen können, weil bei Gott alles Leben ist und weil er Leben in Person ist. Und weil alles, was unmittelbar von ihm kommt, auch von Gottes Person und Persönlichkeit durchweht ist. Auf jeden Fall ist er viel mehr als nur eine Kraft oder eine Energie, die man spüren kann. Er ist auch nicht nur ein leitendes Prinzip. Ich würde eher sagen, er ist eine Person und hat Kraft. Also ich bin eine Person und habe Kraft. Harald hat mehr Kraft als ich, aber wir haben unterschiedlich viel Kraft und man kann auch den Geist in unterschiedlich viel Kraft empfangen. Da kann es Unterschiede geben und trotzdem ist es die Person da. Ja? Und vielleicht haben wir schon gemerkt an diesen wenigen Dingen, die ich jetzt mal so quer durch die Bibel aufgezählt habe, wie wichtig der Heilige Geist ist. Wenn Gott etwas auf der Erde tut, ist der Heilige Geist immer involviert. Wir müssen uns also hüten, ihn zu unterschätzen. Es gibt allerdings auch die Gefahr, ihn überschätzen. So bedeutend er ist, und da ist dieses Wochenende Thema, in der Bibel gibt es in Bezug auf ihn durchaus eine gewisse Zurückhaltung. Also es ist viel öfter von Gott die Rede als vom Geist Gottes. Eindeutig. Und es ist viel häufiger von Jesus die Rede als vom Geist Gottes. Und wenn vom Geist Gottes die Rede ist, dann eigentlich immer nur in Bezug auf Jesus und auf Gott. Er ist sozusagen nicht selbstständig. Und wenn wir beim biblischen Christentum bleiben wollen, dann geht es nicht nur um eine Geisterfahrung, losgelöst vom Gott der Bibel oder von Jesus Christus. Es ist biblisch nicht denkbar, dass sich jemand nur für den Heiligen Geist interessiert, um bestimmte Erfahrungen machen zu können oder innerlich ausgefüllt zu werden oder mal abheben zu können, sage ich jetzt mal etwas leger, aber Gott oder Jesus ist ihm egal und interessiert ihn nicht. Der Heilige Geist ist keine Wellnessdroge. Er ist auch kein Spielzeug und kein Show-Element, mit dem man etwas veranstalten kann oder Menschen irgendwie beeinflussen oder manipulieren kann. Und er hat auch nichts mit Magie zu tun. Manchmal scheint er dazu missbraucht zu werden. Und das ist ein Problem. Und das wirft dann ein Licht auf die ganze Sache, dass da manche wieder sagen, seht doch, es ist alles Mist, es ist von unten. Oder es ist manipulativ und emotional. Ist es leider oft auch. Leider. Aber wenn wir bei der Bibel bleiben, dann passt das nicht. Versteht ihr das? Also man muss in manchen Fällen tatsächlich fragen, handelt es sich hier um den Heiligen Geist oder was anderes? Und da müssen wir bitte wach bleiben und da müssen wir bitte prüfen im Einzelfall, ob dann nicht ein anderer Geist gekommen ist und die Regie übernommen hat. Das gibt es leider, auch bei Christen. Der Heilige Geist ist eher bescheiden und demütig und liebevoll. Das heißt, er stellt sich nicht selber in den Mittelpunkt. Macht er nicht. Er beansprucht nicht Aufmerksamkeit für sich selbst, sondern er weist auf Jesus. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Er weist auf Gott. Also Gottes Geist wird immer Jesus groß machen. Er wird immer auf Gott zeigen. Immer. Es kann sein, dass sein Wirken Aufmerksamkeit erregt, wie Pfingsten. Die waren alle durch den Wind, die das gesehen haben. Aber was ist denn das jetzt? Und die waren, wenn ihr genau lest, waren die Zuhörer, Zuschauer in Ekstase, nicht die Jünger. Die Zuschauer, die es nicht einordnen konnten, die waren aus dem Häuschen, die waren in Ekstase im Griechischen, nicht die Jünger. Also sein Wirken kann spektakulär sein, aber er selber stellt sich nie in den Mittelpunkt. Und Petrus hat dann sofort von Jesus geredet. Merkt, also es weist auf Jesus, geht nicht anders. Gottes Geist sorgt dafür, dass Menschen für Gott brennen, dass sie für Jesus anfangen zu brennen, dass sie Feuer und Flamme für Jesus und für Gott sind. Und wenn es im Gottesdienst langweilig ist, dann ist Gottes Geist offensichtlich nicht da. Geht gar nicht, wenn keine Begeisterung da ist. Das muss nicht Juhu heißen, aber wenn es nicht lebendig ist und wenn man einschläft, dann ist was anderes am Werk. Und ich sage nochmal, er sorgt dafür, dass Menschen für Jesus und für Gott brennen und dass sie Feuer und Flamme für Gott sind. Das heißt andererseits, eine fromme Ich-Süchtigkeit, die man manchmal beobachten kann, ist nicht von ihm. Er ist demütig, er dient Gott und sorgt dafür, dass Gottes Wille geschieht. An uns, in uns und durch uns. Das heißt auch andererseits, ein gewisser frommer Hochmut, der sich bei manchen Christen mit Geisterfahrung einstellt und der dann auf die anderen, die nicht so fromm sind, herabschaut, ist jedenfalls nicht von ihm. Also, da ist vom Charakter stimmt da was nicht. Aber der Gottesgeist würde das nie so, hätte nie diese Haltung. Nie. Gottes Geist ist liebevoll. Wo keine Liebe ist, kooperiert zumindest jemand in diesem Bereich nicht mit ihm. Er kann trotzdem da sein, aber da ist er eben außen vor. Es gibt so ein Sprichwort, was mein Vater manchmal sagte, je frömmer, desto schlimmer. Das ist manchmal leider so. Aber die Ursache dafür ist nicht Gottes Geist, sondern das fromm gemästete Fleisch, sage ich jetzt mal, biblisch gesprochen. Oder es sind fromme religiöse Dämonen, die sich gern geistlich geben. Und davon haben wir eine ganze Menge. Manchmal denke ich, es gibt mehr fromme Dämonen als Heiligen Geist unter uns. Entschuldigung. Aber der Heilige Geist wird nicht das fromme Fleisch mästen, sondern er bringt es ans Kreuz. Die Christusgehörnen haben ihr Fleisch gekreuzigt. Das ist was anderes. Ich wollte sagen, es geht um Gott und es geht um Jesus und deshalb und nur deshalb geht es um den Heiligen Geist. Er richtet uns auf Jesus, auf Gott aus und bringt Jesus in unser Leben, bringt Gott und seinen Willen in unser Leben. Und weil er so bescheiden ist, ist interessant, dass die Bibel eigentlich kein Gebet zum Heiligen Geist kennt. Das ist vielen gar nicht bewusst. Heiliger Geist hilft beten. Er unterstützt uns beim Beten. Er selber betet in uns und durch uns, wenn es gut geht. Wobei er dann in der Regel noch seufzen kann, sagt Paulus. Wir sollten im Geist beten und mit dem Geist beten, das geht. Aber es gibt keine Aufforderung, zum Geist zu beten. Die Praxis ist oft eine andere. Hängt ein bisschen an der Trinitätslehre, wo man das Vater, Sohn, Heiliger Geist sehr eingeebnet hat und sagt, dass der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn in gleicher Weise angebetet wird. Das ist logisch nach der Trinitätslehre. In der Bibel steht das nicht. Dort sind die überwiegenden, die große Zahl der Gebete an Gott den Vater gerichtet, auch im Neuen Testament. Es sind wenige Gebete an Jesus gerichtet, gar nicht so viele. Und kein Gebet an den Heiligen Geist. Achtet bitte einfach mal beim Bibellesen drauf. Achtet mal drauf, wohin die Gebete gerichtet sind. Gott kommt durch Jesus im Heiligen Geist zu uns und wir dürfen im Heiligen Geist durch Jesus zu Gott, dem Vater, kommen und beten und das ist der biblische Weg. So lässt sich jedenfalls der biblische Bestand am ehesten zusammenfassen. Was es gibt und was die Bibel kennt, ist eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes oder die Gemeinschaft des Geistes. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, ja, steht in der Bibel. Das ist ein Genitiv. Was heißt das jetzt? Heißt das die Gemeinschaft, die der Geist stiftet oder die Gemeinschaft mit ihm als Person? Das kann beides halten. Es gibt auch den Ausdruck Gemeinschaft Jesu Christi. Von daher sage ich, gibt es eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Das ist biblisch. Ich denke, mit jemandem Gemeinschaft haben, kann auch heißen, mit ihm zu reden. Geht schlecht ohne. Von daher könnte ich sagen, man kann auch mit dem Heiligen Geist reden. Möglicherweise nennt das die Bibel vielleicht nicht beten, weil beten sich an himmlische Personen richtet und der Heilige Geist ja auf der Erde. Aber ich weiß es nicht. Ich stelle das einfach mal nur so in den Raum. Jedenfalls, es gibt auch Gespräche mit Engeln auf der Erde, wenn die erscheinen, aber das sind keine Gebete, sondern normales Reden mit ihnen. Ja. Ob man den Heiligen Geist anbeten darf, nach der Trinitätslehre ja, nach der Bibel nein. Auch in der Offenbarung, wenn ihr mal guckt, ist der Geist immer vor dem Thron, nicht auf dem Thron und so weiter. Da sind durchaus Unterschiede. Achtet mal drauf beim Bibellesen, welche Stellung der Heilige Geist in der Schrift, gerade in der Offenbarung etwa hat. Da wird euch manches aufgehen. Ich wollte sagen, er ist ganz wichtig und trotzdem nimmt er die bescheidenste Stellung ein, indem er immer Jesus groß macht, den Vater groß macht. Und trotzdem sagt auch Jesus wieder, das beruht auf Gegenseitigkeit, wartet, bis ihr ihn habt, der ist wichtig für euch und geht nicht ohne ihn los. Also auch Jesus schätzt den Heiligen Geist und braucht ihn. Darauf kommen wir dann morgen. Ja, ja, vielleicht mal soweit für heute. Es ist noch vor Mitternacht, das ist gut. Und ich würde dann morgen weitermachen mit Jesus und der Heilige Geist und wie das sich bei ihm eigentlich verhalten hat, wie er ihn erlebt hat, wann er wie kam und diese Dinge und dann kommen wir zu uns immer mehr. Es ist noch Zeit, morgen ins Gespräch zu kommen, auch in den Pausen und mal sacken zu lassen und vielleicht regt das, was wir heute schon gehört hat, mal an, wenn ihr Bibel lest, einfach mal auf so ein paar Dinge zu achten. Stimmt das? Wie hängt das zusammen? Würde ich euch ermutigen. Würde jetzt gerne noch mal beten. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, dass du uns nicht als verwaiste Kinder Gottes zurücklassen willst, sondern dass du deinen Geist sendest, der uns hilft, tröstet, der die Rolle einnimmt, bei uns, die du, Jesus, bei deinen Jüngern eingenommen hast. Und deshalb ist er so wichtig. Und wir bitten dich, dass wir diesen Geist tiefer und persönlicher kennenlernen und erfahren. Und dass er in unserem Herzen wirkt. Auch wenn wir nach Hause gehen, wenn wir schlafen, wenn wir darüber nachdenken, was wir gehört haben, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, dass dein Geist da ist und die Wahrheit zeigt, dass er dich, Jesus, groß macht, dass er dich, Jesus, aktuell macht, dass er den Vater verherrlicht und dass wir in der Gemeinschaft, in der Verbindung mit dir wachsen, stärker werden, froher werden, heiler werden. Und auch wirksamer werden für andere. Dazu segne uns bitte und so lass uns auch ein Segen für andere sein.